Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
90 Stunden Interviews mit insgesamt 55 Zeitzeugen. Das ist das Ergebnis eines einzigartigen Projektes, das die Mitarbeiter des DAAD ersonnen haben, um ihre eigene Geschichte, die Geschichte des akademischen Austausches, aufzuarbeiten, hineinzutauchen in die Zeit vor der Wende. Damals gab es in beiden deutschen Staaten Programme für Auslandsstudierende. Doch während die westdeutsche Institution der DAAD hinlänglich bekannt ist, wissen die meisten kaum etwas bis gar nichts über die Strukturen des Studierendenaustausches in der DDR. Das sollte sich ändern und kann es jetzt auch mit dem Zeitzeugenprojekt. In vielen thematischen Episoden, die auch auf YouTube anzuklicken sind, wirft der DAAD einen Blick hinter die Mauer, fragt, wie Stipendienprogramme in der DDR funktionierten und befasst sich mit dem Zusammenwachsen von West- und Ostdeutschem Studierendenaustausch. Eine deutsch-deutsche Erfolgsgeschichte, über die ich mit Alexander Haridi sprechen möchte, Referatsleiter beim DAAD, der das Zeitzeugenprojekt sozusagen unter seinen Fittichen hatte. Schönen guten Tag, Herr Haridi.
Guten Tag, Frau Jahn.
Über den Studierendenaustausch in der DDR, die Strukturen, die es gab, die Ziele, ist heute kaum etwas bekannt. Sie haben sich ausführlich mit dem Thema befasst. Wie genau sah dieser Studierendenaustausch aus?
Es gab keinen DAAD, ja, also kein Äquivalent dazu, eine Organisation, die im Grunde den individuellen Austausch organisiert. In Westdeutschland ist es ja im Grunde so, dass der Einzelne sich bewirbt für ein Studienvorhaben oder ein Forschungsvorhaben und dann an den DAAD herantritt und sagt, hier, ich möchte in Deutschland an der und der Universität studieren. Oder umgekehrt, Deutsche sagen, ich möchte in die USA mit folgendem Projekt. So war es nicht in der DDR und ich glaube in der sozialistischen Welt insgesamt nicht. Hier wurden Gruppen verschickt, sage ich mal. Die Regierungen hatten untereinander Abkommen, Regierungsabkommen im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das war eine Art EG, wenn man so möchte, europäische Gemeinschaft, wenn man so will, eine Entsprechung in der sozialistischen Welt. Und dann war dann eben vereinbart, aus Vietnam kommen dieses Jahr 300 Studierende in die DDR und beginnen dort ihr Studium. Da gab es Regierungsabkommen und die Studierenden wurden in ihren Heimatländern ausgewählt und dann in die DDR geschickt. Sie kamen dort als Gruppen an. Und gemeinsam hatten sie, dass sie alle erst einmal in eine sehr intensive, vorbereitende Sprach- und manchmal auch Fachausbildung gingen. In unseren Zeitzeugengesprächen wurde ganz oft das Herder-Institut in Leipzig erwähnt in diesem Zusammenhang. Das war eine große Einrichtung an der Karl-Marx-Universität. Die ausländischen Studierenden, die meisten, kamen dann nach Leipzig oder an eine der Zweigstellen und haben erst mal 9 Monate nur Deutsch gelernt, also Deutsch als Gemeinsprache und dann auch Deutsch als Fachsprache. Dann gab es auch noch einen Ernteeinsatz, haben wir gehört. Da kamen die ausländischen Studenten dann in der Regel das erste Mal auch mit Deutschen, mit ihren zukünftigen Kommilitonen, mit deutschen Menschen zusammen auf dem Land. Das war die erste Begegnung sozusagen mit der Gesellschaft. Und dann pünktlich zum 1. September beginnt das erste Studienjahr und dann gingen diese Stipendiaten an die Hochschulen der DDR von Greifswald über Leipzig bis Ilmenau.
Wie wichtig war denn der DDR-Führung ein Austausch mit internationalen Studierenden? Also wie wichtig war der Kontakt, der Kulturaustausch möglicherweise auch?
Diesen Ausdruck Kulturaustausch haben wir nicht gefunden, weder in Dokumenten noch in den Gesprächen mit den Menschen. Auch wir haben ja auch mit Ministerialen gesprochen, die im Ostberliner Hochschulministerium gearbeitet haben. Der Titel war Ausländerstudium und die Motivation war vor allem eine politische. Es ging darum, sozialistische Bruderstaaten ihnen auszuhelfen, ihnen zu helfen beim Aufbau ihrer Gesellschaften. Das war also auch eine Art Entwicklungshilfe, sagen wir in Bezug auf Mosambik, Angola, Vietnam, Äthiopien, um mal Kuba, um wichtige Beispiele zu nennen. Und es ging auch darum, das Prestige der DDR in der Welt zu erhöhen. Und wir müssen uns erinnern, Westdeutschland und Ostdeutschland konkurrierten ja. Und insofern war der Studierendenaustausch oder das Akademische war auch ein bisschen ein politisches Schlachtfeld.
Und dann, wir machen einen zeitlichen Sprung, kam ja die Wende. Was bedeutete das für diese Studierenden aus dem Ausland, die in der DDR lebten und dort ihr Studium absolvieren wollten?
Ja, das kam plötzlich, die Wende für alle, für die Deutschen ja auch, aber für die Ausländer noch mehr. Und für sie stellte sich die Frage, wie geht's weiter? Ich habe einen Vertrag mit der DDR, aber jetzt geht die DDR hier zugrunde. Was ist mit mir? Muss ich zurück in meine Heimat, ohne mein Studium hier abgeschlossen zu haben? Also die Existenz war quasi bedroht. Und da war die Frage, übernimmt der DAD die Stipendiaten der DDR? Und darum wurde gerungen. Es gab Fürsprecher, es gab auch Leute, die waren dagegen und sagten, das sind doch alles Kommunisten, die wollen wir doch nicht unterhalten. Am Ende hat sich der DAD und haben sich die Vernünftigen auch im Auswärtigen Amt, im Bildungsministerium durchgesetzt und diese Stipendiaten übernommen. Das heißt, sie durften zu Ende studieren, dann im wiedervereinten Deutschland.
Wenn wir auf die Zusammenarbeit noch mal etwas intensiver schauen, derjenigen, die in der DDR und denjenigen, die in der BRD mit dem Studierendenaustausch befasst waren. Wie kam man denn da so zusammen nach der Wende?
Ja, ganz interessantes Kapitel hier. Die DDR hatte ihr System, wir hatten unseres. Und die Frage war, übernehmen wir Personal aus der DDR, übernehmen wir Förderstrukturen der DDR? Und der DAD hat sich das sich genau angeschaut damals und hat gesagt, das ist so gut organisiert und das funktioniert im System. Wir machen einfach ein Büro auf in Berlin-Mitte, übernehmen qualifiziertes Personal aus dem ehemaligen DDR-Ministerium und administrieren diese 7000 Studierenden von Berlin aus. Und einige davon kamen dann nach Bonn, um dann hier im Rheinland zu arbeiten. Und das war nicht immer einfach. Und nicht nur wegen der ideologischen Systemunterschiede. Man war natürlich verschieden sozialisiert. Aber man war eben auch Brandenburger oder Mecklenburg-Vorpommern oder Sächsin. Und da kann man sich schon ganz schön fremd fühlen im Rheinland. Und da haben wir sehr viel auch lustige O-Töne eingesammelt in diesem Projekt.
Wenn wir nochmal auf die Wendezeit blicken. Nach der Wende wurde in vielen Bereichen des Lebens, der Wissenschaft, der Wirtschaft das westdeutsche Modell weitergeführt, das ostdeutsche abgewickelt. Wie war das beim internationalen Studierendenaustausch?
Gegenläufig. Der DAD hat sehr viel übernommen. Er hat sich genau angeguckt, was ist gut und was vielleicht weniger gut. Und das Gute haben wir übernommen. Also die Stipendiaten. 30 Mitarbeitende aus dem ehemaligen DDR-Ministerium, die ja Experten waren für die osteuropäischen und mitteleuropäischen Länder. Wir haben die Lektorate der DDR zum größten Teil übernommen. Es gab über 200 Deutschlektorate, aber eben im Osten Europas. Die wurden zu DAD-Lektoraten. Wir haben ein Sonderprogramm Mittel und Ost aufgelegt, um die Hochschulbeziehung der DDR zu osteuropäischen Universitäten zu übernehmen. Und heute noch, wir haben ja Außenbüros in Armenien, in Vietnam. Wir haben Leute in Kuba, in Äthiopien. Unsere DAD-Kolleginnen, die dort vor Ort arbeiten, sagen, wir treffen hier täglich auf Menschen, die in der DDR ausgebildet worden sind und die an Deutschland hängen und Deutschland verbunden sind. Und insofern haben wir als DAD das Erbe der DDR im Ausland auch einfach mit aufgenommen und pflegen das weiter und haben uns, glaube ich, sehr gut ergänzt. Und ja, im akademischen Bereich kann ich sagen, sind wir wirklich sehr schön wiedervereint und haben das Beste aus beiden Welten zusammengebracht.
Das hört sich gut an. Alexander Haridi, vielen Dank. Beim DAAD hat er das Zeitzeugenprojekt geleitet zum Studierendenaustausch in der DDR und seit der Wende. Aus dem umfangreichen dokumentarischen Material sind ein Kinofilm, Film- und Audio-Podcast sowie viele Einzelepisoden entstanden, die auf YouTube zu sehen sind und natürlich auch auf dem Online-Portal des DAAD.